Es gibt da diese Geschichte von dem Frosch, der im Topf sitzt und nicht merkt, wie das Wasser ganz langsam aber sicher immer heißer wird und es irgendwann zu spät ist, um noch rauszuhüpfen. Und es gibt da ein relativ neues Buch mit dem langen Titel Burn On, immer kurz vor dem Burnout, das unerkannte Leiden und was dagegen hilft. Zwei Psychotherapeuten von der psychosomatischen Klinik Kloster Diessen haben es geschrieben und sie beschreiben darin einen Zustand, in dem sich viele von uns angeblich befinden, das immer weiterhetzen, das nicht zur Ruhe kommen und das kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Einen Weckruf wollen die beiden mit diesem Buch setzen, damit der Frosch die Chance hat, rechtzeitig aus dem Topf zu springen und über das Buch und das Themenfeld des Burn-Ons. Darüber kann ich jetzt sprechen mit einem der beiden Autoren, mit Timo Schiele. Moin.
Hallo, grüß dich, Herr Straub.
Herr Schiele, Sie sind leitender Psychologe in der psychosomatischen Klinik Kloster Diessen und Sie haben in Ihrem Buch Burn-On mit dem Kollegen Bert Zivild auch geschrieben, dass Sie selbst immer mal wieder an die Belastungsgrenze kommen, vor allem wenn Sie nebenbei noch ein Buch schreiben. Jetzt haben Sie auch noch zu einem Interview zugesagt. Wie machen Sie das, dass Sie mit allem klarkommen, dass es nicht zu viel wird?
Gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir während des Schreibens des Buches wirklich gemerkt haben, dass wir da an manchen Stellen, wie Sie es auch gerade schon sagen, zum Teil auch immer wieder über uns selbst schreiben. Wir sind in einer Phase, in der wir eine Klinik immer noch mit aufbauen. Die ist so 3,5 Jahre alt. Wir haben die Corona-Krise parallel, genau, und dann das Buch. Fällt mir oder uns, glaube ich, ich spreche jetzt erstmal von mir, an manchen Stellen sicher genauso schwer wie manchen Patienten, die hier bei uns zur Behandlung kommen. Und ich glaube, dass allein der Reflexionsprozess, also darüber nachzudenken, das zu bemerken, in welcher Gehetztheit man an manchen Stellen Dinge tut und vor allem auch, wie man immer wieder Dingen zusagt. Jetzt für Sie habe ich gern zugesagt, weil mir es ein Anliegen ist, dieses Phänomen, was wir beobachten, bekannt zu machen, hoffentlich Leute damit auch anzusprechen und dafür zu sensibilisieren. Also ich glaube, ein erster Schritt, das ist nicht immer leicht, aber ein erster Schritt ist es, zu sensibilisieren. Das versuche ich immer wieder, auch bei mir selbst, und merke, dass mir dann zum Teil auch eben solche Interviews, auch wenn sie natürlich zusätzliche Zeitaufwand bedeuten, aber merke, dass mir das währenddessen beim drüber sprechen auch immer wieder gelingt und sich dann eben zu überlegen, was ist zwingend notwendig und was darf vielleicht auch warten, wo darf ich mir ein Aufschieben erlauben, wo nicht. Das sind Dinge, die natürlich dann immer nicht nur mich betreffen, sondern auch andere.
Ja.
Aber der erste Schritt wäre für mich, ein Bewusstsein zu schaffen, in dem Fall auch eben bei mir selbst.
Um das zu verstehen, was Sie da eigentlich machen, also Sie haben gesagt, Sie haben das Buch geschrieben, während Sie eine Klinik aufbauen. Was ist denn das da in Diessen am Ammersee? Ich weiß, es ist eine schöne Ecke. Was machen Sie im Kloster Diessen in der Klinik?
Wir haben hier eben eine psychosomatische Klinik, die, sagen wir mal, auf dem ganzen Spektrum der psychosomatischen Erkrankungen Menschen behandelt. So statistisch gesehen ist es so, dass die meisten Patienten, die hier oder aber auch in anderen psychosomatischen Kliniken behandelt werden, zumindest unter anderem auch unter depressiven Symptomen leiden. Also unterschiedliche Formen von Depressionserkrankungen haben. Wir haben hier einen besonderen Schwerpunkt noch im Bereich Internet- und Computerspielabhängigkeit. Das ist, glaube ich, etwas, was die Klinik im Speziellen ausmacht. Ein Schwerpunkt im Bereich Traumatherapie, aber auch noch ein Schwerpunkt im Bereich Ärzte- und Psychotherapeutengesundheit, was vielleicht zu Ihrer ersten Frage dann irgendwie auch passt. Auch diesen Berufen geht es nicht allzu selten so, sondern zum Teil sogar häufiger noch als vielen anderen in der Bevölkerung, so dass die an ihre Grenzen oder über ihre Grenzen hinauskommen. Das sind so Schwerpunkte, die wir haben, neben anderen, die wir auch noch haben. Und das ist etwas, was uns quasi so im Alltag hier ganz viel beschäftigt.
Sie haben jetzt quasi ein neues Syndrom quasi analysiert in Ihrem Buch und grenzen das auch ein bisschen ab von einer Krankheit, von der wir alle schon so oft gehört haben, von einem Burnout. Sie schreiben jetzt von einem Burn-On. Wie hat denn sich das ergeben, dass Sie erkannt haben, da gibt's was, das ähnelt dem vielleicht, was wir schon immer wieder versuchen zu beschreiben, aber das ist nochmal anders?
Ja, also da sind viele Faktoren letztlich zusammengekommen, die uns am Schluss dazu dann bewegt haben, das Buch zu schreiben. So im Kern der unseres Fokus liegt oder lagen eben Beobachtungen, die wir aus Beschreibungen von unseren Patienten, aber auch eben mit dem Blick auf unsere Patienten gemacht haben, dass für viele Menschen, wie Sie es auch gerade schon beschrieben haben, das Burnout ein inzwischen relativ bekanntes Phänomen ist, das ja auch viel durch die Presse geht. für das es ein gewisses Bewusstsein gibt, für das es Präventionsprogramme gibt und mit dem sich auch gar nicht so wenige Menschen, wenn sie denn dann zum Beispiel eine Behandlung, eine psychotherapeutische aufnehmen, auch identifizieren können. Also das Ausgebranntsein, das Erschöpftsein, das Gefühl, dass nichts mehr geht, das ist für diese Menschen eigentlich häufig allgegenwärtig. Was wir jetzt beobachtet haben, ist, dass zu uns auch Menschen kommen, die eigentlich zu dieser Beschreibung gar nicht so wirklich passen, zum Teil aber sich trotzdem mit dem Phänomen oder dem Syndrom identifizieren. Mhm. Also sagen, ich habe einen Burnout, aber diese Kriterien, die da landläufig erfüllt sein müssen, eigentlich aus unserer Wahrnehmung heraus, zumindest nicht im klassischen Sinne erfüllen. Und da haben wir uns gefragt, was ist bei denen los? Wie kann man das fassen? Wie kann man das beschreiben? Und
ja, da das heißt, die sind kaputt, aber noch nicht komplett hinüber. Oder?
Also das wären nicht die Begrifflichkeiten, die ich verwenden würde, ja. Aber ich glaube, dass die Menschen, die bei uns in Behandlung kommen, natürlich sehr stark leiden und gravierende Probleme haben in ihrem Alltag, sonst würden sie nicht in eine stationäre Einrichtung kommen. Meistens sind das Menschen, die beispielsweise ambulant schon Psychotherapieversuche gemacht haben und zumindest damit nicht ausreichend weit gekommen sind oder aber auch die in ihrem ambulanten Umfeld, also zu Hause, in der Arbeit, gar nicht die notwendige Distanz mehr zu den Dingen, zu den Themen finden, die eben da belastet sind. Also die ganz explizit auch für eine gewisse Zeit eben im stationären Kontext eine Herausnahme aus diesem Umfeld brauchen, um überhaupt auch da auf einer psychischen Ebene eine gewisse Distanz zu entwickeln zu können und damit auch Verhaltensänderungen einleiten können. Mhm. Das heißt, um nochmal zu Ihrer Frage zurückzukommen, wir nehmen das eher so wahr, dass die auf eine andere Art und Weise leiden, auf eine andere Art und Weise erkrankt sind, aber deshalb nicht zwingenderweise mehr oder weniger erkrankt sind. Wir sind wiederum aber auch noch ganz am Anfang dieser Beobachtungen, dieser Beschreibungen, sind gerade dabei, eine Studie zu etablieren dazu, wo wir das einfach auch nochmal ein Stück weit genauer rausfinden möchten. So ist es ja beim Burnout auch. Auch da ist sich die Fachwelt trotz Jahre und Jahrzehnte langer Publikationen und Forschungsarbeiten, Beschreibungen dazu nicht abschließend einig, wie man das Burnout am Schluss abschließend einordnen und verstehen kann. Ist das ein Risikofaktor für etwas? Ist es eine eigenständige Erkrankung? Also das wird weiter diskutiert.
Ja, dann versuchen wir dem Ganzen nochmal ein bisschen näher zu kommen.
Hä? Wer ist da?
Das ist egal. Ich bin die Stimme aus dem Off.
Okay, und was willst du hier?
Ich will nur mal was klarstellen. Anders als vielleicht viele gleich denken, gibt's Burnout- oder On-Faktoren nicht nur hier in Deutschland. Unterschiedliche gesellschaftliche Systeme bringen unterschiedliche äußere Zwänge mit sich. Wollt ihr ein Beispiel? In den 70er Jahren erkennt die japanische Regierung den Karoshi als Berufskrankheit an. Karoshi, das heißt Tod durch Überarbeitung. Konkrete Todesursachen sind oft kardiovaskuläre Erkrankungen. Also irgendwas im Körper, das wegen übermäßigem und dauerhaftem Stress kaputt geht. Hunderte Überstunden, häufige Dienstreisen für viele Menschen. Das war Standard damals in Japan und ist es auch heute noch. Im Jahr 2019 erlässt die Regierung eine Begrenzung. Nur noch 100 Überstunden im Monat sind zulässig. Maximal 720 im Jahr dürfen es sein. Japan ist aus Arbeitssicht kollektivistisch geprägt. Soll heißen, alle zusammen zum Wohle der Nation. Das Individuum steht hinten an, das Wohl der Gemeinschaft zählt. Europäische Gesellschaften wie in Deutschland glänzen dagegen eher durch Individualismus. Oder sollte ich sagen, sie gehen daran regelmäßig zugrunde. Hier plagt viele der Drang zur Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung. Das treibt sie aber ebenso in den Burn-on.
Okay, vielen Dank, Herr Schiele. Dann versuchen wir jetzt nochmal, dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen. Herr Schiele, Sie haben an einer Stelle das Leben im Burn-on mal mit einem ständigen Spagat über dem Abgrund beschrieben und haben das auf einer Verhaltensebene, auf einer kognitiven und auf einer emotionalen Ebene definiert. Verstehe ich das jetzt richtig, dass Menschen im Burn-on quasi immer zwischen zwei Stühlen stehen?
Ja, so kann man es beschreiben, so haben wir es beschrieben. Wir glauben, dass eben ein Spagat, wenn man so will, eingenommen wird und der auf Dauer durch diesen immer größer werdenden Spagat zwischen zwei Polen, ich beschreibe gleich noch welche, nur noch unter großen Schmerzen einerseits gehalten werden kann, andererseits kaum mehr verlassen werden kann, ohne zu stürzen. Und die Pole, um die es da geht, sind so im Kern, wenn wir auf diesen Ebenen, die Sie schon beschrieben haben, Verhalten, Emotionen und Kognition, eigentlich so drei Kernebenen oder Kernsymptome für uns herausgearbeitet. Und das ist auf der einen Seite so auf der Verhaltensebene eine Mischung aus geschäftigem Aktionismus auf der einen Seite und einer Handlungslähmung, wie wir das jetzt beschreiben würden, auf der anderen Seite. Damit ist gemeint, eigentlich nie zur Ruhe zu kommen, ja, aktionistisch an Dinge heranzugehen, der Haltung nach zu eifern, mehr ist besser, ja, mehr zu arbeiten, länger zu arbeiten, mehr Termine zu haben und dabei aber kaum mehr zur Ruhe kommen zu können, Erholung und Entspannung vielleicht auch von manchen Dingen zu finden. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine Handlungslähmung, wo verschiedene Dinge, die zum Beispiel nicht mit einem Termindruck versehen sind, völlig aufgeschoben, prokrastiniert und teilweise ja ins Unterbewusstsein verdrängt werden.
Also Freizeit zum Beispiel.
Genau, Freizeit, aber auch selbstfürsorgliche Aktivitäten wie das Vereinbaren eines Arzttermines, an denen einen im Endeffekt außer einer selbst ja niemand zwingenderweise erinnern muss. Ne? Manchmal sind es Partner, Partnerinnen, Kinder, Eltern, die sagen, Mensch, was ist denn eigentlich los? Lass dir das mal anschauen. Und die Menschen, die betroffen sind, tun sich damit aber wahnsinnig schwer, funktionieren in Anführungszeichen, aber teilweise beispielsweise im alltäglichen Beruf nach von außen betrachtet, zum Teil sogar verhältnismäßig gut noch. Ja? Schaffen es aber nicht mehr, ganz zentrale und wichtige Dinge, die sie selbst und zum Teil einzig und allein sie selbst betreffen, zu tun oder aufrecht zu halten. Genau, da gehören Freizeitdinge dazu, da gehören aber auch andere Dinge dazu, die zu einem gesunden Leben und zu einem zufriedenmachenden Leben eben auch gehören würden. Die emotionale Ebene wäre auf der einen Seite so ein angestrengter Positivismus, wie wir es jetzt beschrieben haben. Damit meinen wir die sehr häufige Antwort auf die Frage, wie geht's? Alles gut, passt schon, mir geht's gut.
Ja, ja.
Die uns allen sehr, sehr schnell von den Lippen geht, die fast so floskelhaft verwendet wird, ohne da zumindest ohne häufig wirklich der Frage in der Tiefe nachzugehen. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch bei vielen dieser Menschen eine wirklich tief sitzende Unzufriedenheiten, Gefühle der Leere, Gefühle des Unglücks und eben auch der Depressivität, also depressive Niedergestimmtheit. Das so im Gegensatz zu stehend, aber trotzdem quasi so das Bild aufrechterhaltend, alles wäre gut und alles würde funktionieren, alles würde klappen. Das wäre die emotionale Ebene im Zentralen für uns und die kognitive, gedankliche Ebene wäre so ein auf der einen Seite sehr starker Perfektionismus, also der Wunsch, der Anspruch auch vielleicht viel mehr, keine Fehler machen zu dürfen, perfekte, makellose Arbeit abzuliefern, das interessanterweise nicht nur im Beruf, sondern eben auch im Privaten und auf der anderen Seite eine tief empfundenes Unzulänglichkeitserleben. Also eigentlich so der Eindruck, ich krieg's nicht hin, ich komme überall meinen Ansprüchen oder den Ansprüchen anderer nicht mehr hinterher, ich schaffe es nicht, manchmal bis hin zu, ich bin ein Versager, ja. Am Beispiel vielleicht auf der einen Seite den beruflichen, wo wir so eine Leistungs- und Effizienzorientierung ja im Regelfall fast immer auf die eine oder Art und Weise haben, wo die vielleicht auch auf eine andere Art und Weise noch ihre Berechtigung hat. Und auf der anderen Seite aber das ins Privatleben zu übertragen, also wo beispielsweise ja auch inzwischen Hobbyaktivitäten wie Sport sehr professionalisiert von vielen Menschen durchgeführt werden oder werden können durch Fitness-Tracker und Ähnliches, kann man da inzwischen ja herangehen wie Profisportler. Und es fällt vielen Menschen schwer, sich davon zu distanzieren und vielleicht eben gerade im Privaten sowas wie Sport als etwas ganz anderes zu verstehen und auch ganz anders ranzugehen als mit dem stets vorhandenen Selbstoptimierungsgedanken.
Herr Schiele, das war jetzt, glaube ich, so die Schnelldiagnostik, eben wirklich ein Sprint. Ich finde es sehr spannend. Ich würde gerne nochmal dennoch auf ein Kapitel auch eingehen, das Sie in Ihrem Buch auch machen und was ja bei uns auch diesen Thementag bestimmt. Die Frage nämlich, wie bestimmte Generationen denn mit quasi dem Druck von außen, vom Umfeld umgehen.
Bevor die zwei jetzt hier gleich lospreschen, müssen wir erst einmal klären, was es mit diesem ganzen Y und Millennials, den Boomern und der Generation Greta auf sich hat. Also, die Generation Y, oder auch die Millennials genannt, bezeichnet die Menschen, die zwischen 1981 und 2000 geboren wurden. Oftmals werden sie im direkten Gegensatz genannt zu den Boomern. Den Menschen also, die in den geburtenstarken Jahrgängen zwischen 1946 nach dem Krieg und 1964 zur Welt kamen. Menschen, die der Glanzzeit des Wirtschaftsaufschwungs auf die Beine halfen. Dazwischen verankert man die Generation X, die Jahrgänge 65 bis 80 in etwa. Die Generation X stellt den Übergang dar zwischen analogem zu digitalem Leben, zwischen Kollektivismus und Individualismus. Und dann wären da ja noch die Jungen der Generation Z oder auch Digital Natives oder Generation Greta genannt. Sie sind die Neuen und damit auch natürlich die neuen Arbeitnehmer. Und sie leben in widersprüchlichen Zeiten. Einerseits verbringen sie viel Zeit im Netz und setzen sich gleichzeitig so vehement für den Erhalt der analogen Welt ein. So, da habt ihr es.
Ja, vielen Dank. Herr Schiele, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt es auf jeden Fall eine entscheidende Rolle, in welchem gesellschaftlichen Umfeld, das heißt zu welcher Zeit, in welcher Generation ich jetzt aufwachse. Also ob ich jetzt, wie ich zum Beispiel, der Generation Y oder den Millennials angehöre oder ob ich eher ein Boomer bin aus den Boomer-Jahren der 60er und 70er oder ob ich nochmal anders der Generation Kreta oder Z angehöre, die jetzt in den 2000ern aufwachsen. Also das wird meine Frage nochmal, das Umfeld, die Frage, wann ich und wie ich aufwachse, kann auch ganz entscheidend bedingen, wie ich jetzt zum Beispiel so ein Burnout entwickle, oder?
Ja, also als wir begonnen haben, das zu beschreiben, waren wir sogar da noch, wie kann man sagen, noch stärker von ausgegangen, dass diese generationalen Effekte noch stärker voneinander abzugrenzen sind, hatten sogar anfangs zumindest im ersten Schritt so überlegt, betrifft das vielleicht sogar nur eben die Millennials, kann man da etwas finden, was man in anderen Generationen nicht findet. Zu unserer, zumindest anfangs zu unserer Überraschung, haben wir dann aber bei den Menschen, die hier beispielsweise eben in Behandlung sind, festgestellt, dass durchaus auch Menschen anderer Generationen von einem sehr ähnlichen Symptombild betroffen sein können. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass gerade die Generation der Millennials, wie wiederum natürlich auch jede andere Generation vorher, mit ganz besonderen Rahmenbedingungen Umgang finden muss. Und da hat sich natürlich zu den Generationen zuvor einiges verändert, in dem, womit die Generation einen Umgang finden muss. Das führt dann an manchen Stellen zu vielleicht altbekannten Klischees und Vorwürfen. Ich glaube nicht, dass die Menschen innerhalb der Generationen per se ganz, ganz andere sind als zuvor, aber die versuchen und müssen in irgendeiner Form ja auch einen Weg finden, mit den äußeren Strukturen umzugehen. Und da haben Menschen, die zur Generation der Millennials gehören, auch die danach, so am Beispiel an vielen Stellen eine fast quälende Wahl in Bezug auf zum Beispiel den Beruf. Ne? Es gibt, ich habe mal nachgeschaut, es gibt so rund um die 20.000 Studiengänge in Deutschland, die man wählen kann. Ne? Und da haben sich vergangene Generationen auch nicht nur jetzt an der Stelle, sondern auch beispielsweise, würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, so an der Frage der Geschlechterrollen, Geschlechterklischees, Rollenklischees auch, da haben vorangegangene Generationen ja auch viel erkämpft, ne? Und viel Freiheit für Nachfolgende erkämpft. Und gleichzeitig ist es nicht immer eine Selbstverständlichkeit und eben auch eine Herausforderung und eine Aufgabe, mit dieser Freiheit für sich auch einen Umgang zu finden. Also aus der Wahl so vieler Möglichkeiten für sich etwas rauszufinden, bei dem man bleiben kann, mit dem man zufrieden sein kann. Mhm. Also die Gefahr dann zu merken, ja, so vieles kann ich aber nicht tun, ne, was eigentlich eine Möglichkeit oder eine Option wäre, die führt an mancher Stelle auch zu Unsicherheitserleben. Und das ist natürlich nicht besser oder schlechter, als das vielleicht früher war, wo man weniger Studiengänge hat auswählen können. Aber es ist eine besondere und neue Aufgabe. Und die betrifft an der Stelle die Millennials, genauso wie beispielsweise bei jungen Eltern inzwischen zu großem Glück viel dran gearbeitet wird und viel drum gekämpft wird, so althergebrachte Rollen- und Geschlechterklischees, die Mutter bleibt zu Hause und sorgt für die Kinder und der Vater geht in die Arbeit, ja aufgebrochen werden und aufgebrochen werden sollen. Ich glaube, dass das aktuellen Transformationsprozess ist, in dem wir uns befinden, der für viele Menschen auch, wenn man so will, Anpassungsstörungen produziert, also eigentlich alles zu sein, ne? Viel zu arbeiten, dort erfolgreich zu sein, aber auch viel für die Kinder und die Familie da zu sein und das für beide Geschlechter und das führt zu Reibung und die macht nicht immer nur Freude, sondern die verunsichert auch, die macht auch unzufrieden und ist gleichwohl nichtsdestotrotz etwas, was für viele Menschen natürlich wichtig ist und attraktiv ist, aber das macht es nicht unbedingt einfacher.
Ich würde gerne ein Zitat einbringen, das mir in diesem Zusammenhang in Ihrem Buch aufgefallen ist. Sie haben geschrieben, Themen. Die Babyboomer haben ihre Arbeitsmoral an die Kinder weitergegeben. Und ich würde das jetzt einfach mal als Beispiel auf mich selber projizieren. Und das würde ja quasi bedeuten, meine Eltern haben auf mich ihre Arbeitsmoral weitergegeben. Aber ich lebe ja in einem ganz anderen Umfeld, wie sie es auch schon beschrieben haben. Bei uns sind heute andere Dinge wichtig. Wir haben ein anderes Verständnis von Geschlechtern, von was ist gut, wie wollen wir mit unserer Welt umgehen, was gibt es für Möglichkeiten und so weiter. Ist es so, dass oder beobachten Sie, dass viele, sagen wir jetzt mal, die Leute aus der Millennial-Generation versuchen, dieses Motto, diese Arbeitsmoral der Eltern weiter hochzuhalten, während sich eigentlich die Umwelt total geändert hat? Und ist das vielleicht auch ein Grund für dieses Burn-on-Phänomen, das häufiger ja auftritt, wie Sie es beobachten?
Also es ist so, dass für viele Menschen, die davon betroffen sind, ein innerer Konflikt entsteht, der bis zum Zeitpunkt, wo wir die Menschen kennenlernen, nicht ausreichend gut aufgelöst werden kann. Der Konflikt sieht so aus, dass auf der einen Seite möglicherweise eben innere Regeln gelten, wie man darf nicht krank werden, man muss immer fleißig sein, man muss von viel kommt viel, ja, wer viel arbeitet, fleißig ist, der bringt zu was. Und wo auf der anderen Seite aber durch bestimmte äußere Rahmenbedingungen, wie Sie sagen, manche der Lebenswelten dazu nicht mehr passen. Also es gibt Menschen, die trotz bester Arbeit und trotz viel Fleiß und Engagement beispielsweise ihren Arbeitsplatz nicht halten können, weil sie in befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten. Und die haben massiv zugenommen. Und von daher macht das an manchen Stellen schon einen Konflikt, eine Art Hilflosigkeitserleben, ne? Dass die Leute in ihrem Hamsterrad und im roten Drehzahlbereich hält, aber dafür nicht den entsprechenden Erfolg bringt. Also zum Beispiel dann eben tatsächlich das zu erreichen, was einem vielleicht gemäß dieser inneren Regeln versprochen würde, nämlich dann dauerhafte Stabilität und Sicherheit. Die ist heutzutage vielleicht eben nicht mehr durch das Verbleiben an einem Arbeitsplatz zu erreichen, wenn man das denn überhaupt selbst sich wählen kann, ne? Oder ob man durch äußere Rahmenbedingungen gezwungen ist, sich immer wieder auch eine neue Stelle zu suchen, weil man in befristeten Anstellungsverhältnissen arbeitet. Und da passt an manchen Stellen das, was vorgegeben und zum Teil eben auch verinnerlicht wird. Und das ist ja gar nicht böswillig zwingenderweise, ne, vorgegeben, sondern das sind eben die Erfahrungen, die früher an manchen Stellen sehr, sehr hilfreich waren. Aber der Anpassungsprozess, den die Generationen, die dann nachfolgen, eben unternehmen müssen, der führt zu Reibung und der führt zu inneren Konflikten, eben auf der einen Seite zu merken, es fühlt sich falsch an, wenn ich eben nicht nach diesen Regeln lebe, und gleichzeitig zu merken, wenn ich nach ihnen lebe, dann hält mich das nicht gesund, weil die Rahmenbedingungen andere sind. Also würde ich Ihnen zustimmen, ja. Run, boy, run.
Immer schön weiter rennen. Das haben wir so gelernt. Aber muss ich rennen, nur weil so viele andere rennen? Versuchen wir es noch einmal. In der kapitalistischen Gesellschaft ist die Arbeit die Ursache für jeden geistigen Verfall und jede organische Verformung. Das hat Paul Lafargue gesagt, der vor über 100 Jahren verstorbene sozialistische Autor, der vor allem mit seinem Postulat das Recht auf Faulheit bekannt geworden ist. In ihrem Buch Burn On zeichnen Bert de Wild und Timo Schiele eine davon leicht abgewandelte Kritik von heutigen Arbeitswelten. Die Autoren sprechen vom Primat der Wirtschaftlichkeit. Eine Gesellschaft, die ihren Wert hauptsächlich über wirtschaftliches Wachstum bemisst, fordere seine BürgerInnen direkt zu stetiger Leistungssteigerung auf. Die Autoren schreiben von einer permanenten Überforderung. Und so wörtlich: beharrlich unerreichbaren Zielen nachzujagen, ist der pure Stress. Auch und gerade, wenn alle daran glauben, sie erreichen zu können. So, bitte, weiter geht's.
Wenn ich mich mit auch älteren Kolleginnen oder Kollegen unterhalten oder Bekannte, dann kommt immer mal wieder so dieser Ausspruch: früher hat man sich über diese ganzen, als wir so jung waren wie ihr jetzt, haben wir uns gar nicht so mit diesem psychischen Gesundheitszeug und so weiter, das hört sich jetzt negativ an, ich will das gar nicht negativ eigentlich bewerten, haben wir uns gar nicht so damit beschäftigt. Warum ist denn das so oder fühlt sich das nur jetzt fälschlicherweise so an? Waren die Menschen früher einfach resilienter oder gab es den Raum nicht, das zu artikulieren, oder gab es auch einfach weniger Probleme in Bezug auf psychische Gesundheit?
Das ist eine Frage, die Fachwelt nur sehr schwer beantworten kann. Ich mache die Erfahrung, und das ist der Stand, dass es eine Mischung aus verschiedenen Dingen zu sein scheint. Einerseits ein erhöhtes Bewusstsein für auch psychische Belastungen und andererseits damit einhergehend eben auch zum Beispiel mehr Behandlungs- und Informationsangebote, an die sich Menschen wenden können. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass Menschen früher mit depressiven Erkrankungen möglicherweise nicht aufgrund dieser behandelt wurden oder krank wurden, sondern dann vielleicht eben auf Basis anderer parallel entstehender oder bestehender Probleme dann zum Beispiel aufgrund von Rückenleiden behandelt wurden. Also dass an manchen Stellen die Menschen, die früher auch ausgefallen sind, heute eben aber eine wahrscheinlich sehr viel passendere Diagnose zu ihrem Leiden bekommen. Und ich denke, dass das am Schluss, aber egal welche Generation das jetzt betrifft, wichtig ist, ernst zu nehmen, wo auch die Menschen, die unter etwas leiden, sich halbwegs sinnvoll und passend beschrieben sehen. Das wäre auch für uns mit dem Burn-on eines der Hauptanliegen, wenn wir es schaffen, damit Menschen zu erreichen, die sagen, ja, das kommt mir bekannt vor, darunter leide ich, so geht es mir auch, dann wäre für uns viel erreicht. Also Menschen ein Modell anzubieten, warum es ihnen möglicherweise nicht gut geht. Und da würde ich quasi nicht die psychischen Erkrankungen gegenüber anderen Erkrankungen quasi vorziehen oder ausspielen wollen. Aber ich glaube, die sind wichtig. Das ist vielfach gezeigt und belegt, ob jetzt von Fehltagen bei Arbeit oder Kosten für die Volkswirtschaft errechnet wird, gibt es viele Studien zu. Und ich glaube durchaus, dass es so ist, dass vergangene Generationen da an manchen Stellen nicht die Hilfe bekommen haben, die sie gebraucht hätten, aber dass das der Generation heute oder den Generationen, die heute damit sich befassen, aus meiner Sicht nicht zum Vorwurf gemacht werden sollen. Es sind auch viele Menschen in Behandlung, die deutlich älter sind als diejenigen, die man der Generation der Millennials zuschreiben würde. Und auch die bekommen dann damit eine gute und angemessene Behandlung.
Herr Schieler, Sie müssen gleich wieder wichtige Arbeit leisten und haben wieder eine therapeutische Stunde. Ich wollte dennoch gerne zum Ende noch fragen, das lässt sich jetzt wahrscheinlich schlecht alles komprimieren. Sie sprechen im letzten Teil des Buches von der Kunst der Veränderung und liefern auch ein Plädoyer vom menschlichen Wert jenseits maschineller Funktionalität. Kurz gefragt, was wollen Sie gerne mitgeben? Also wie können sich Menschen verhalten, die merken, boah, ich bin in sowas, wie Sie Burn-on beschreiben, also in so einem Rennen, Rennen, Rennen. Was kann helfen?
Ich würde sagen, im ersten Schritt zwei Lieblingsübungen. Die eine ist eine ganz kurze Achtsamkeitsübung, in der es ganz kurz gefasst im Wesentlichen darum geht, sich einen Moment Zeit zu nehmen, hinzuspüren, hinzuschauen, was ist eigentlich gerade bei mir los? Und das zu versuchen, ohne Bewertung für sich wahrzunehmen. Welche Gedanken gehen mir durch den Kopf? Was merke ich körperlich? Welche Gefühle sind gerade da? Und das erstmal ohne ein weiteres Ziel, als im ersten Schritt einfach nur wahrzunehmen, was gerade da ist. Wenn man das einmal täglich für 3 Minuten macht, dann glaube ich, hat man schon einen wichtigen Schritt getan. Wir nehmen mehr wahr, was in uns und um uns herum los ist und laufen eben nicht mit den sonst üblichen Scheuklappen durch die Welt. Das ist das eine. Und das andere ist Werteorientierung. Da gibt es eine Übung aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Wertekompass kann die genannt werden, gibt es in verschiedenen Varianten. Es geht letztlich darum, sich strukturiert zu überlegen, welche Dinge sind mir ganz persönlich in meinem Leben wichtig. Und wenn jemand sagt, die Arbeit ist mir so wichtig, ich möchte dafür vieles oder alles geben, was ich habe, dann ist es ja eines jeden gutes Recht. Wenn es aber andere Menschen gibt, die sagen, Mensch, ich würde eigentlich gern viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und die für sich feststellen, da ist ein völliges Ungleichgewicht von Werten. Da kann man auch andere mit reinnehmen, Spiritualität, eben wie gesagt Arbeit, persönliches Wachstum, Bildung, Freundschaften, Elternschaft, Ehe und so weiter. Und das für sich mal aufzuführen. Was sind da meine Werte? Was sind meine Wünsche? Und wie ist die aktuelle Ist-Situation? Das miteinander zu vergleichen. Die beiden Übungen wären für mich gute Möglichkeiten, einen ersten Schritt zu machen, für sich zu überprüfen. Ist das gerade für mich stimmig? Oder schaue ich nach 20 Jahren zurück und frage mich, wo die ganze Zeit hin ist?
Sie haben das jetzt so einfach erklärt. Für die Menschen, für die das vielleicht auch nicht so einfach ist, kann man, glaube ich, auch sagen, es gibt immer die Möglichkeit, sich psychotherapeutische Hilfe zu holen, wenn man merkt, mir dreht sich alles immer schneller und so weiter. Oder man kommt einfach zu Ihnen an Ammersee, oder?
Ja, genau. Ja. Genau, vielen Dank für den Hinweis. Also natürlich, letztlich, wenn man leidet, dann ist es wichtig, sich Hilfe holen zu dürfen, sich das zu erlauben und sich an entsprechende Fachstellen zu wenden. Ja.
Timo Schiele sagt, dass er hat zusammen mit seinem Kollegen Bert T. Wild das Buch geschrieben, Burn On, immer kurz vorm Burnout, das unerkannte Leiden und was dagegen hilft, ist erschienen beim Drömer Verlag und kann man für 20 Euro bestellen und lesen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben in Ihrer Pause. Ich finde, wir haben es trotz der kurzen Zeit, haben wir uns versucht, nicht zu sehr zu hetzen. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben, auf jeden Fall.
Danke ebenfalls, Herr Schropp.